Shen ergriff ihre Hand und fiel auf die Knie.
»Ich will nicht sterben«, jammerte er.
Hong half ihm aufs Bett, wo eine Matratze und eine Wolldecke lagen. Sie zog einen Hocker heran und setzte sich vor ihn. »Du musst stark sein«, sagte sie, »denn daran wird man sich erinnern. Dass du in Würde gestorben bist, das bist du deiner Familie schuldig, aber retten kann dich keiner, ich nicht und auch kein anderer.« Shen sah sie mit aufgerissenen Augen an.
»Ich habe nichts getan, was alle anderen nicht auch getan haben.«
»Nicht alle, aber viele.«
»Und warum muss ich dann sterben?«
»Es hätte auch ein anderer sein können, aber jetzt bist du es. Letzten Endes wird dieses Schicksal alle Unverbesserlichen treffen.« Shen sah auf seine zitternden Finger und schüttelte den Kopf.
»Niemand will mit mir sprechen. Nicht nur, dass ich sterben muss, ich bin auch ganz allein in der Welt. Nicht einmal meine Familie kommt und spricht mit mir. Es ist, als wäre ich schon tot.«
»Und Yaru ist auch nicht gekommen. Er leugnet, jemals mit dir zu tun gehabt zu haben. Dein Schicksal ist auch, dass du von allen schlecht gemacht wirst. Yaru ist da keine Ausnahme.«
»Ist das wahr?«
»Es ist so, wie ich sage. Ich kann nur eines für dich tun. Ich kann dir helfen, dich zu rächen, indem du mir von deiner Zusammenarbeit mit Yaru erzählst.«
»Aber er ist doch dein Bruder.«
»Die Familienbande sind längst zerschnitten. Yaru ist gefährlich für dieses Land. Die Grundlage der chinesischen Gesellschaft ist individuelle Ehrenhaftigkeit. Der Sozialismus kann nicht funktionieren und sich entwickeln, wenn es keinen bürgerlichen Anstand gibt. Menschen wie du und Yaru korrumpieren nicht nur sich selbst, sondern die ganze Gesellschaft.« Shen verstand schließlich, was Hong mit ihrem Besuch bezweckte. Es schien ihm Kraft zu geben und dämpfte für einen Moment sein Entsetzen.
»Yaru könnte hier an meiner Stelle sitzen.«
»Es sind Gerüchte über ihn im Umlauf, aber Yaru ist geschickt. Es gibt keine Fußspuren, wo er gegangen ist.« Shen beugte sich zu ihr vor und senkte die Stimme.
»Folge der Spur des Geldes.«
»Wohin führt sie?«
»Zu denen, die ihm große Geldbeträge geliehen haben, damit er seine Drachenburg bauen kann. Woher sollte er all die Millionen haben, die dafür notwendig waren?«
»Ich kann dich nicht retten«, wiederholte Hong.
»Aber ich kann dir die Möglichkeit verschaffen, andere im Sturz mit dir zu reißen. Ich habe die Erlaubnis, 30 Minuten mit dir zu sprechen. Die Zeit ist bald vorüber. Du sagtest, ich soll der Spur des Geldes folgen? Man nennt ihn manchmal die Goldhand. Was ist damit gemeint?
Was soll schon damit gemeint sein?
Es ist die goldene Zwischenhand, die schwarzes Geld zu weißem macht, Geld aus China herausschafft und auf Konten unterbringt, ohne dass die Steuerbehörden etwas davon ahnen. Er nimmt 15% für alle Transaktionen. Und er wäscht das Geld, das in Peking in Umlauf ist. All die Häuser und Arenen, die gebaut werden, all die Vorbereitungen für die Olympiade, die in 2 Jahren stattfinden soll.
Lässt sich irgendetwas davon beweisen?
Beginne mit den Baumeistern. Sie haben Angst, sie werden sprechen, um sich selbst zu schützen. Sie können die erstaunlichsten Dinge erzählen.
Sie hatte mit ihren Fragen erreicht, dass Shen für ein paar Minuten die Hinrichtung fast vergessen hatte, die immer näher rückte. Er begann wieder zu sprechen.
Yaru ist ein rachsüchtiger Mensch. Man sagt, er vergesse nie eine Kränkung, wie gering sie auch gewesen sei. Er hat mir auch erzählt, dass er seine Familie als eine eigenständige Dynastie betrachtet, deren Nachruhm verteidigt werden muss. Pass auf, dass er keine Abtrünnige in dir sieht, die die Ehre der Familie verrät.
Shen sah Hong konzentriert an. »Er tötet Menschen, die ihm Schwierigkeiten machen, ich weiß es. Aber vor allem diejenigen, die ihn verhöhnen. Er hat seine Leute, die er bei Bedarf kommen lässt. Sie tauchen aus dem Dunkel auf, um schnell wieder zu verschwinden. Kürzlich hörte ich, er habe einen seiner Männer in die USA geschickt. Es hieß, er habe Tote hinter sich gelassen, als er wieder nach Peking kam. Er soll auch in Europa gewesen sein.«
»USA? Europa?«
»So sagt man.
Und das Gerücht stimmt?«
»Das Gerücht stimmt immer. Wenn man die Lügen und Übertreibungen abzieht, bleibt ein Kern von Wahrheit. Nach dem muss man suchen.«
»Woher weißt du das alles?«
»Man kann sich Macht nur erhalten, wenn sie auf Kenntnissen und einem ständigen Zustrom von Informationen beruht.«
»Dir hat es nicht geholfen.«
Shen antwortete nicht. Hong dachte über das nach, was er gesagt hatte. Es hatte sie überrascht. Sie dachte auch an das, was die schwedische Richterin erzählt hatte. Hong hatte den Mann auf dem Bild wiedererkannt, das Birgitta Roslin ihr gezeigt hatte. Obwohl es unscharf gewesen war, zweifelte sie nicht, dass es sich um Liu Xin handelte, den Leibwächter ihres Bruders. Gab es einen Zusammenhang zwischen dem, was Birgitta Roslin erzählt hatte, und dem, was Shen jetzt sagte? War es möglich? In dem Fall hätte Yaru etwas getan, was sie erstaunte. War er so krankhaft rachsüchtig, dass er sich durch nichts aufhalten ließ, nicht einmal durch einen zeitlichen Abstand von über 100 Jahren? Der Wärter kam aus dem Korridor herein. Die Zeit war abgelaufen. Shen wurde weiß im Gesicht und packte ihren Arm. »Lass mich nicht allein«, sagte er. »Ich will nicht allein sein, wenn ich sterbe.« Hong befreite sich aus seinem Griff, verließ die Zelle und entfernte sich so schnell wie möglich. Shens verzweifelte Schreie folgten ihr. Sie hallten in ihren Ohren nach, bis sie wieder in Hanins Büro war.